Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht heißt aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Interessante Menschen und brisante Themen. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Siegmund. Ich freue mich, dass Sie heute wieder beim Stimmrecht dabei sind. Bei einem Stimmrecht, das etwas anders abläuft, als es üblicherweise ist. Ich nehme ein bisschen Anleihe bei meiner sehr renommierten Kollegin, bei Claudia Stöckl und ihrem Frühstück bei mir. Erstmals werde nämlich ich mit meinem heutigen Gast auch frühstücken. Ich freue mich sehr, dass ich bei Manfred Kuck Koch zu Gast sein darf. Hallo Kuck, servus.
Servus Peter.
Er hat gesagt, wenn du schon so früh kommst und bei mir daheim bist und wir die Aufnahme machen, dann machen wir gleich gemeinsames Frühstück. Und ich habe gesagt, ja, wenn wir schon frühstücken, dann reden wir gleich, oder? Mhm. Das heißt, Sie werden vielleicht im Hintergrund das eine oder andere Tassengeklapper oder das Gesteckgeklirr hören. Wir kennen einander schon sehr lange, darum sind wir natürlich ja heute per Du. Mhm. Du bist der Chef von Egon 7, von der Unterhaltungsband Österreichs. Bist du eigentlich Gründungsmitglied auch?
Nein, es spielt kein Gründungsmitglied mehr mit.
Seit wann gibt es Egon 7? Seit wann bist du dabei?
Egon 7 gibt es seit dem 19. Juni 1995. Und ich bin dabei seit Silvester 98.
Wie bist du dazu gekommen?
Oh, der Egon hat mich angerufen, kurz vor Weihnachten, dass sie einen Trompeter brauchen. Ich wollte eigentlich nie Tanzmusik spielen. Das war in meinem Leben damals verpönt. Aber die Band hat bei meinem Maturaball ihren letzten Auftritt gehabt, damals als die Sechs Steirer. Das war die Vorband von Egon 7. Dann ist dort der musikalische Leiter quasi, oder das musikalische Hirn ist zu den Mürztalern gegangen. Und die Jungs haben sich zwei mehr dazugenommen, haben daraus Egon 7 gegründet. Und ich war damals mit meiner ersten Freundin, Frau, dann später. Wir haben Tanzen geliebt und Egon 7 hat immer sehr, 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 sehr gut gespielt. Und dann hat mich der Egon angerufen und hat gedacht, okay, die kennen was, bei denen spiele ich mit.
Und du war klar, dass du als Trompeter mitspielst, oder?
Genau, ja. Da haben wir Trompeter gesucht und Gott sei Dank habe ich Trompeten gelernt, sonst wäre es nicht zu dieser Fügung gekommen.
Was hast du noch für Trompeten, für Instrumente gelernt?
Blockflöte, dann komplett unerfolgreich Gitarre und dann Gott sei Dank Trompete. Ich wollte Saxophon lernen, aber damals war bei der Blasmusikkapelle Trompete gewünscht und gesucht. Und Gott sei Dank habe ich der Trompete gesucht, hätte ich nämlich Saxophon damals gelernt, hätte ich gegen Egon wahrscheinlich keine Chance gehabt. Und der Egon hat mich nicht angeworfen.
Das kann ich mir vorstellen, ja, dass es Fügungen gibt im Leben, die man nicht voraussehen kann, weil du gerade das angesprochen hast. Ich habe gelesen in deiner Vita, dass da recht viel gibt, die will ich jetzt nicht aufzählen, die ganzen Punkte, die ja sehr faszinierend sind, aber über eins möchtet, muss ich mit dir reden. Du hast ganz offensichtlich die Musik im Blut und warst von 1993 bis 1999 Kapellmeister der Marktmusikkapelle Schwamberg. Also das ist was, was man jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Wie kam es dazu? Seit wann hast du offensichtlich bei der Marktmusikkapelle dort gespielt und warum haben sie dich dann gefragt, ob du die Leitung übernehmen kannst?
Mein Trompetenlehrer, mein erster, war der Kapellmeister von Schwamberg. Und ich bin ja aus St. Peter im Sulmtal, also das ist meine Heimat, das ist quasi die Nachbarortschaft, das Fußballduell dort ist quasi, das ist wie Sturm gegen die AK, ist dort irgendwie Schwamberg gegen St. Peter. Und in dieser Konkurrenz bin ich damals aufgewachsen und ich habe halt beim Kapellmeister von Schwamberg Trompeten gelernt, war dann außergewöhnlich begabt und der hat es dann geschafft, dass ich quasi der Erste war. Ich glaube schon mit 11 Jahren habe ich dann bei beiden Blasmusikern mitgespielt und der hat es dann für sich irgendwie im Kopf gehabt, dass ich sein Nachfolger werde und das bin ich dann mit 16 Jahren geworden.
Mit 16? Mhm. Wie ist das mit der Akzeptanz?
Boah, ich war extremer Hassläufer in meiner Jugend. Ich glaube, ich habe dort gehabt, eine öffährige Flötistin bis zum 70-jährigen Hornisten. Und die haben einfach die Chance gegeben und ich glaube, die größte Wichtigkeit für die Akzeptanz war, dass ich einen Obmann gehabt habe, das war der Werner Schmohn, der einfach eine irrsinnige Gabe gehabt hat, meine Ideen aufzunehmen und es in seinen Worten zu präsentieren. Er ist jetzt gerade 80 geworden. Wir haben an seinem 80. Geburtstag in der Früh mit einem Frühstück überrascht, bin einfach vor der Tür gestanden. Ist einer, glaube ich, meiner größten Ziehväter, von denen ich Gott sei Dank in dem Leben extrem viele gehabt habe und noch immer habe. Und das war dann die Geschichte und dann bin ich dort einfach Kapellmeister gewesen. Also dann war ich jüngster Musikschullehrer, jüngster Kapellmeister, habe in Wien studiert und mein Leben war vorgezeichnet. Ich wollte eigentlich, also ich habe Klassik studiert, ich wollte ein Orchester spielen, ich wäre wahrscheinlich der Stadtkapellmeister von Fähring geworden und Musikschullehrer in Fähring. Dann ist Egon Sim dazwischen gekommen und ich habe alles geschmissen.
Zwischendurch irgendwelche Phasen geben, wo du gesagt hast, naja, eigentlich war es vielleicht doch gut gewesen, wenn ich meinen Plan A durchgezogen hätte?
Nein, nicht einmal.
Nicht einmal?
Nicht einmal. Wobei, ich habe nie ein Ziel gehabt, nie eine Vision gehabt. Dort, wo wir heute stehen, ich glaube, das ist für eine Coverband eigentlich, das, oder dass ich da heute sitze und einen Podcast gebe, ist so fern aller Träume, die man, glaube ich, jemals hat. Und es ist richtig. Es ist ein Traumleben geworden bis jetzt.
Auch deine Frau singt bei Egon Sim, muss man in dem Fall sagen. Instrumentspezialität keins, oder? Mm-mm. Habt ihr euch bei Egon Sim und über Egon Sim kennengelernt?
Genau.
Wie ist das gelaufen damals?
Ich habe damals unser Sänger und unsere Sängerin, die bei uns an der Front gesungen sind, hat es eben quere Leiden gegeben. Dann haben wir uns in der Gesellschaft Egon Sim entschieden, dass wir uns von der Sängerin trennen. Dann haben wir natürlich eine neue gebracht. Und ich habe keine gewusst. Und dann bin ich zur Musikschule, zum Besprechungstermin in der Musikschule Bad Waltersdorf zu spät gekommen. Dann geht oben eine Tür auf und es kommt ein Studienkollege außer von mir und ich sage, was machst du in Bad Waltersdorf? Und er sagt mir, ja, unterrichtet da. Aber er hat jetzt gerade eine Freistunde, er setzt sie zu mir. Und dann reden wir über das Ganze und ich sage, wie es mir geht. Und ich sage, mir geht's super. Ich brauche nur eine Sängerin. Und dann sage ich, er weiß auch keinen. Der geht dann am Abend in Graz fort, trifft durch Zufall einen anderen Studienkollegen von uns, den Martin Kaiser, mit dem ich damals auch in unser Beider, wo wir zwar in der Schwarzelsee-Zeit waren, war der Martin Kaiser dort einer meiner Assistenten. Der geht in den Bermuda-Dreieck fort und der Martin Kaiser schreibt mir damals noch ein SMS und sagt, guck, ich habe eine Sängerin für dich. Und ich schreibe ihm zurück, wie schaut sie aus? Und er schreibt ihm zurück, 1A. Und dann habe ich die Renate, glaube ich, 3 Tage später beim Café Kern getroffen. Und dann ist sie die Sängerin geworden. Dann haben wir geübt. Und dann eineinhalb Monate später sind wir Paare geworden. Ich war damals aber noch verheiratet. Mit meiner ersten Frau.
Okay. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, wie das intern bei euch oder bei euch dreien in dem Fall gelaufen ist. Mich interessiert was anderes viel mehr. Jetzt seid ihr eine Partie mit 6 Männern und einer Frau. Wie funktioniert das? Das heißt aber, als sie damals gekommen ist, war das schon klar, dass ihr zwei zusammengehört?
Nein.
Nicht? Mhm. Jetzt denke ich mir, dass das jetzt kommt, eine hübsche Sängerin, eine neue, zu 6 Männern oder zu weiteren 5. Ist dieser Professionalismus so groß, dass das neue Bandmitglied nur als Bandmitglied gesehen wird? Oder ist es nicht so, dass 5 Männer sagen, boah, das schaut gut aus, jetzt schauen wir mal, was da geht. Wie läuft denn das in der Musik?
Boah, keine Ahnung, ob irgendwann das noch die Intention gehabt hat oder irgendwer gespielt hat, was für die Renate gespielt hat. Ich bin ja damals immer selbst mit dem Auto gefahren, das heißt, das hat da den Kontakt nicht gegeben. Die Renate ist ja mit dem Grazer Auto mitgefahren und ich war das Feldbacher Auto. Und ich glaube, wir sind einfach dann extrem zusammengewachsen, weil die Renate kommt ja aus dem Musical. Und ich habe sie einfach gesagt, du, wir wollen die Homes jetzt vorgesungen, Nothing Compares to You. Und ich habe die erste Line gehört und gesagt, ich brauche nichts mehr hören, ich will genau die Stimme haben. Es war nicht unbedingt einstimmig, dass wir sie haben wollten, aber ich habe gesagt, ich will die und ich mache das mit der. Dann habe ich zu Renate gesagt, du singst nächste Woche den Baumbombal den kennst eh, und sie hat eigentlich nicht gewusst, was der Baumbummel ist, weil sie hat aus der Musical-Szene kommt, und dann hat gesagt, dann singst du Simply the Best, Walking on Sunshine und das Ganze. Und sie sagt dann zu mir, was sind das für Songs?
Wirklich?
Und dann habe ich mit ihr Tag für Tag geübt, damit sie bis zum Baum, ich habe zu ihr gesagt, schau her, ich richte das Gewand, ich richte den Notenständer, ich tue dir die Texte drauf, du musst einfach nur rausgehen und sing das 5-6 Songs, das kannst, sie werden dich lieben, sing einfach. Und sie hat tatsächlich 5-6 Songs, glaube ich, geschafft. Dann hat sie das erste Wochenende, glaube ich, nur gebrochen daheim, weil sie nur schlecht war. Weil sie natürlich, wie sie bei der Probe war, beim Baumbombeil und durchaus geschaut hat durch den Vorhang, hat sie gedacht, um Gottes Willen, sie war nur sitzendes Publikum gewohnt. Und wenn du dann rausgehst und den Vorhang bei und sie aufmachst, sitzt halt nicht unbedingt wer. Aber dann hat sie so das Feuer gepackt, dass sie innerhalb, glaube ich, von... Sie wollte einfach dann auf Biegen und Brechen bei Egon Sieben spielen. Und wir haben einen Sattelschlepper damals gehabt und sie hat gesagt, ich will da mit meinem Kopf oben sein. Und sie ist mittlerweile sie das, glaube ich, gesanglich das Aushängeschild, das es gibt in Österreich.
Egon Sieben ist grundsätzlich eine Coverband. Habt ihr eigene Nummern auch?
Haben wir versucht. Wir haben ein eigenes Album rausgebracht, das heißt Viva la Musica. Aber unser Sänger, mit dem wir es zusammen geschrieben haben, der hat dann innerhalb von einem halben Jahr aufgehört. Weil ein anderer ist aus Wien gekommen und ist einen anderen Weg gegangen. Und ich war damals ja noch nicht der Sänger. Und seitdem jetzt ich der Sänger bin, haben wir keine eigenen Songs gemacht. Aber ganz der Anfangszeit von Egon Sieben haben wir Songs gemacht, dann waren wir nur Cover. Dann haben wir eben so 2007, 2008, 2009, glaube ich, dort haben wir das Album gemacht. Und jetzt ist es lang still und jetzt kommt dann nächstes Jahr wieder was. So 30 Jahre Egon Sieben.
30 Jahre ist eine stolze Zeit. Einen Großteil davon hast du mitgeprägt. Was man mit Egon Sieben bzw. mit dem Cook in Verbindung bringt, ist der Ritter auf dem Surfbrettel. Wie kam es dazu? Wer hat die Idee gehabt? Wie ist das überhaupt entstanden?
Wir haben
für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, sollte das vielleicht erklären, bei jedem oder fast jedem Konzert, ich will es gleich sagen, bei jedem, taucht auf einmal ein Surfbrett auf und das wird in die Menge geworfen, gelegt und dann stellt sich der Cook rauf, die Menschen tragen ihn oder handeln ihn durch den Saal, je nachdem. Cook steht oben, singt weiter und jeder, der es das erste Mal sieht, denkt sich, hoffentlich fliegt er nicht runter. Erstens, wie ist es dazu gekommen? Und zweitens die Frage, bist du schon mal runtergeflogen?
Dazu gekommen ist es, ich habe für die Legende, die wir beide kennen, auch einer meiner Ziehväter, für den Rudi Hinterleitner gespielt. Mhm. Es war am Karmeliterplatz, ich kann da nicht mehr sagen, welches Event es war, ich schätze, es war so 2009, rundum und um. Und die Stimmung war nicht wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe, und dann habe ich hinten einen Case, Deckel links, ein Case ist einfach eine Kiste aus Holz, wo wir unser Equipment transportieren. Und das war so ein Deckel mit so 60 x 1,40 m. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich frage jetzt vier Leute, ob die einfach das auf die Schulter nehmen und ich stelle mich oben drauf und lasse mich tragen. Die vier Herrschaften waren, glaube ich, leicht beschwer betrunken. Und der Käsedeckel, der ist auf einer Seite spitz, weil er eben diese Aushöhlung dort hat, und auf der anderen Seite ist er eben flach. Das heißt, du kannst nicht angenehm mit der flachen Seite auf deine Schulter tun.
Aber die spitze Seite ist nicht so super.
Die spitze Seite ist nicht so super. Und die haben es geschafft, die haben die spitze Seite genommen und die haben mich oben draufgestellt und die sind argerweise dann auch noch über Bank und Tisch drüber gegangen und die ganze Band ist nur dort gestanden. Wir haben gespielt an Tagen wie diesen, haben es nicht gepackt. Alle Leute, die dort waren, haben quasi gefilmt. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich lasse mir von meinem Graffiti-Mensch ein Surfbrett branden. Und spiele seitdem eben an Tagen wie diesen. Und ob wir es bei jedem Konzert spielen, nicht bei jedem, ich glaube, wo ich es noch nie gemacht habe, ist bei Matura-Battlen. Das wäre vielleicht einmal Premiere, wo ich es versuchen könnte. Aber es gibt argerweise, wir spielen ja Hochzeiten, und es hat in Oberösterreich eine Hochzeit gegeben, wo das Hochzeitspaar darauf bestanden hat, dass ich mein Surfbrett mit habe, weil einfach die ganzen Beistände und der Bräutigam wollten einfach nur, dass ich auf der Hochzeit surfe.
Also das Singen jetzt gar nicht brauchen.
Und ja, das habe ich gemacht. Das größte Surfen war bis jetzt, glaube ich, beim Steiermark-Frühling heuer und bei der Sturmmeisterfeier, wo zigtausende sind, und zum Overfallen. Ich allein bin bis jetzt noch nie overgefallen, aber ich bin einmal zu zweit beim Musikerfest in Grafendorf bei Hartberg, habe ich ein Dirndl aus dem Musikverein mit aufgenommen und der ist abgestiegen und hat sich an mir festgehalten, deswegen bin ich mit abgestiegen. Aber sonst glaube ich jetzt in diesen über 10 Jahren noch nie.
Das heißt, du wirst das auch weiterhin machen, solange es deine Gelenke aushalten, und es wird nur eine Zeit lang der Fall sein, oder?
Ja, solange es die Leute wollen. Aber es ist nach wie vor, wart jeder auf diesen Moment. Und why not? Das macht mehr Spaß.
Eine typische Geschichte. Also wenn man ist sagt, echt? Wer ist der Haverer, der, oder wer ist die Gruppe mit dem Surfbrettel?
Richtig.
Jeder, der es einmal gesehen hat, weiß, das ist irgendwann Sinn. Nicht? Ein zweites musikalisches Standbein, das ihr euch aufgebaut habt, du und deine Frau Renate, das sind die Glückskinder.
Die Glückskinder sind entstanden, weil wir mit eigenen Songs und eigenen Botschaften in die Welt hinausgehen wollten. Und wir haben sie mittlerweile stillgelegt, oder beendet ist, glaube ich, übertrieben gesagt, aber stillgelegt, weil wir einfach gemerkt haben, da vorne ist einfach die Titanic, die Fahrt. Und du brauchst hinten so viel Energie, damit du dieses Schlauchboot vor die Titanic vorkriegst, damit du wahrgenommen wirst. Und wurscht, wo ich war, ob wir mit Glückskindern dort waren, wir wollten die Trennung im Extrem machen, sagen, das ist Egon 7, das ist Glückskinder, hat es dann geheißen, man kennt es, wenn wir bei Egon 7 waren, kennt ihr einen Song, wie seid ihr die Glückskinder? Kennt ihr den eigenen Song spielen? Sag ich, nein, den spielen wir da nicht. Und jetzt bist du auf der einen Seite halt nur eigene Songs, die eben musikalisch hochwertig sind, extreme Texte, wo man zuhören muss, wo du eigentlich sitzendes Publikum brauchst. Und auf der anderen Seite bist du halt die Surfbrettmaschine, sind zwei komplett konträre Dinge. Und wo dann ist immer mehr gekommen, was du, wohin geht die Energie? Geht es bei Egon 7 rein? Geht es bei Glückskinder rein? Geht es in meine großen Konzerte rein? Und du bist noch irgendwann zerrissener. Und jetzt haben wir uns, die Renate und ich, uns darauf geeinigt, dass wir Glückskinder quasi mal stilllegen und lassen. Und die Renate gibt ihre Stimme jetzt für Egon 7 her. Und das war ja der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen bei Egon 7 keine eigenen Songs, weil die Renate sagt, ich bin jetzt Egon 7. Und jetzt haben wir uns aber da sehr, sehr, sehr gefunden. Jetzt haben wir schon, jetzt machen wir 7 Medleys und dann halt 7 eigene Songs. Und bei 30 Jahren Egon 7 möchte ich alles fertig haben. Aber dadurch, dass wir so einen dichten Zeitplan haben, mal schauen, ob wir es schaffen.
Dichter Zeitplan, Stichwort, wie viele Auftritte habt ihr im Jahr?
Ich glaube, es dürften heuer das erste Mal wieder dreistellig werden, das heißt über 100.
Das erste Mal wieder, heißt?
Wir haben es damals in der ganz großen Zeit, wo wir die Ö3-Coverband waren und wo wir uns damals entschieden haben, in der Flachau, das erste Mal, also wir sind einmal, ich bin überhaupt kein Mensch, der gerne zweimal am gleichen Ort spielt, und das überhaupt nicht. Das heißt, brauche ich jeden Tag, also einen Tag eine Maturaball, einen Tag eine Hochzeit, einen Tag ein großes Fest. Ich brauche immer den Unterschied. Und dort haben wir uns entschieden, dass wir einen Winter in der Flachau spielen, im Musi-Stadl. Immer 3 Tage hintereinander war das. Und dort haben wir halt alleinig über die schwachen Monate, ich glaube 6 Wochenende, immer 3-mal gespielt. Und dann waren wir halt dort auf die 115 oder so.
Okay.
Aber wir pendeln immer bei den knapp 100, und heuer ist es halt ein extrem gutes Jahr. Ich glaube, dadurch, dass Covid jetzt sie vertschüsst hat, das jetzt pendelt sich alles wieder recht gut ein.
Offensichtlich bist du aber durch deine musikalischen Aufgaben nicht wirklich ausgelastet. Du hast ja mittlerweile auch als Cook Music Management eine Veranstaltungsagentur. Wie ist es dazu gekommen? Seit wann gibt es die? Warum hast du dich dazu entschieden, das zu machen?
Ganz am Anfang hat ja Egon 7 wieder zugekommen. Ich glaube, wir haben 7 Auftritte gehabt im ersten Jahr. Durchschnittlich kostet 22.000 Schilling, das heißt in Euro, also 1.500 Euro. Ostbahnkurti war das erste Konzert, das ich veranstaltet habe, am 19. Juli 2001. Und habe dann eigentlich nur 7 Jahre Egon 7 gemacht und dann hin und wieder ganz, ganz kleine Geschichten, kleine Kabarets. Und dann ist 2007 der Anruf von Klaus Leutgeb gekommen.
Klaus Leutgeb braucht man nicht mehr vorzustellen, mittlerweile eine der ganz großen Nummern im internationalen Veranstaltungsbusiness.
Und er hat mir angerufen und gesagt, du, ich will die Seefest-Tage machen und ich hätte die gerne dafür. Und dann sage ich zum Klaus, ich rufe an die großen Agenturen, die großen Managements in Wien. Und der Klaus hat gesagt, nein, ich will die. Und dann haben wir uns zusammen auf eine Backel gehabt und dann war ich dort 4 Jahre dort. Und das war Hollywood. Eine der coolsten Zeiten meines Lebens. Und von dort aus haben sich dann sehr, sehr viele Kontakte ergeben. Dann habe ich lange nichts gemacht. Dann habe ich damals für die ÖVP, für Sturm Paula, das war glaube ich irgendwie das große Unwetter 2009, habe ich dann gemacht, 4-mal Fendrick, 4-mal Werk und ich glaube 4-mal Ambros. Und schlussendlich mehr damit begonnen habe ich dann eher am Karmeliterplatz, wie ich das erste Mal Seil und Speer gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, das geht, dann wollte Fendrick das hin machen. Und dann hat sich das so ergeben und mittlerweile habe ich richtig, richtig coole Konzerte und habe mich gut etabliert und es läuft. Ich habe mir immer so als Ziel gesetzt, dass ich irgendwas bei die 10 bin, ich glaube heuer sind wir bei die 15. Jetzt ist die Firma einfach viel besser aufgestellt. Vorher war ich immer der zaubert hat bis zum geht nicht mehr und ich habe halt viel Glück gehabt. Also ich habe Mark Forster gehabt, ich habe meiner Frau immer versprochen, ich mache nie einen Künstler, der mehr kostet als 30.000 Euro. Und dann bin ich in meinem Büro gesessen, dann habe ich die Anfrage gekriegt, das Management hätte gern, dass ich bei Mark Forster mitbiete, weil man bietet bei den Gassen ja mit. Und habe ich gesagt, okay, bis 150.000 gehe ich mit, Gage. Und ich dachte, ich krieg's eh nicht, kriege ich einen Klaus oder der Ewald Dater, der ist noch gestanden in Österreich. Und dann ist da ein Anruf gekommen, Graz kriege ich. Und dann habe ich gedacht, Gott, das will ich, glaube ich, 2-3 Stunden braucht, bis ich in die Küche komme. Weil die Renate da gerade drüben war, dass ich es ihr sage. Ich war damals noch eine Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, das hat noch kein GmbH, gar nichts. Und schlussendlich habe ich dann gehabt 14.000 Leute und habe dem Mark Forster mehr als das Doppelte der Gage überwiesen, weil er eben Beteiligung gehabt hat und so. Also es ist aufgegangen ohne Ende. Und von dort an hat es eine gute Dynamik gekriegt und dann ist Covid gekommen, der große Einschnitt. Aber dadurch, dass ich gewisse Probleme gehabt habe mit Künstlern, wie Ernähren und so weiter, bin ich Gott sei Dank zwischendurch eine GmbH geworden und dann hat sich das Ganze auch gut gefügt. Aber es ist schon sehr, sehr lang und auch heute noch ein Business, das extrem gefährlich ist. Aber jetzt habe ich einen guten Mann an meiner Seite, der reflektiert gut, der weiß viel, der kann viel und der erdet mich extrem und nimmt mir viel ab. Das ist die Legende Dr. Franz Greiner, der changed mein Leben gerade sehr.
Ihr seid eine große Familie mit 5 Kindern, seid zu 7. In Kürze werdet ihr zu 8 sein. Und das Skurrile daran ist, dass deine Frau von den dann 6 Kindern nur eines zur Welt gebracht hat. Kannst du uns diese Konstellation bitte ein bisschen erklären?
Und für alle, die daheim jetzt mitrechnen, ich bin auch nur von 3 der leibliche Vater. Jetzt geht es nämlich keine Rechnung auf der Welt, geht es hinaus. Wie ist das Ganze passiert? Ich habe Zwillinge aus meiner ersten Ehe, die Maria und Sophie sind heuer 22. Die Emilia ist noch also unsere Tochter, ist genau die Hälfte. Die Renate und ich sind extrem gesegnet mit dem Leben, das wir haben. Die Renate ist die als kleines Dientel in Kärnten am Küchentisch gestanden ist mit einem Kochlöffel und einfach nur singen wollte. Und sie hat immer gesagt, sie wünscht sich in ihrem Leben, dass sie einen Koch heiratet. Im Nachhinein hat sie einen geborenen Koch, sondern geheiratet, aber Gott sei Dank gibt es ja, hinter dir ist der Thermomix und das Programm heißt Cook I Do und seitdem Cook I Do, ich kann kochen. Und also von dem her ist unser Leben wirklich das Traumleben, ich sage immer als bestes Beispiel, wir kommen sogar in den schlimmen Momenten im Leben, wenn ein Begräbnis ist, sind wir die dort einen Lichtstrahl hinbringen. Und ich singe ein Begräbnis, habe ich letztens gesungen habe, und die verlangen für ein Begräbnis kein Geld. Das heißt, ich mache mit dort kein Geschäft. Und dann haben wir einfach gedacht, die Renate hat dann irgendwann einmal gemeint, wir könnten eine Ausbildung machen, sie würde sich dafür interessieren, Pflegefamilienausbildung, aber wir haben das eigentlich gemacht, nur weil es uns interessiert hat, gar nicht als Hintergrund, dass da jetzt irgendwas passiert. Und dann, wie wir diesen Kurs gemacht haben, am Hilmteich oben, sind ganz, ganz viele Sachen gewesen, die wir halt gelernt haben. Renate ist eine sehr, sehr reflektierte und zurückhaltende, aber eine weise Frau schon. Ich habe immer gedacht, sie ist Sängerin und das ist ihr absolutes Leben, aber ihr absolutes, die Wurzel ihres Seins ist, die will Gutes für Kinder tun und Mutter sein. Und dann haben wir den Kurs fertig gemacht und dann hat es da geheißen, ja, ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus, aber Pflegeeltern, die diesen, also Eltern, die diesen Kurs machen, oder ein Paar, die diesen Kurs macht, die wünschen sich am liebsten immer ein Neugeborenes. Und Geschwister oder ältere Kinder sind sehr, sehr schwer zu vermitteln, heißt das bei uns. Und dann haben wir gesagt, du, wenn wir wen nehmen, dann nehmen wir quasi die, die schwer zu vermitteln sind. Das heißt Geschwister und Eltern aus 3 Jahren und so weiter. Und dann haben wir eben diese beiden das erste Mal getroffen, 4 und 2. Und dann hat es argerweise geheißen, naja, wenn es die zwei nicht sind, ihr könnt euch andere zwei noch anschauen. Und ich habe dann gesagt, die zwei waren halt nicht da, wenn wir nicht da waren und umgekehrt, die sind's. Und wir sind ja, was alle nicht wissen, Montag bis Sonntag ja daheim, also halt ab und zu am Wochenende, wenn die Kinder schlafen, sind wir fort. Das heißt, wir bringen die Kinder beide in Kindergarten und Schule, wir holen es beide ab. Jetzt sind es 7 und 5. Es geht uns grandios damit und wir schauen einfach, dass wir dem Leben, wir haben einfach gedacht für uns selbst, wir wollen irgendwelche Bäume pflanzen oder Menschen irgendwie weiterbringen, so wie es bei mir dieser Obmann, der Werner Schmohn war, wenn du einen Menschen in dein Leben triffst, das, was ich so oft lese, das kann dich komplett verändern. Wir haben ein riesengroßes Haus, das jetzt schon sehr, sehr voll ist, mit 2 Hunden, 2 Katzen und 3 Kindern. Und jetzt ist dann halt noch ein Kind geboren worden, das wir über Umwege die Geschwister kennen. Und er trägt genau den Namen, den unser Kind bekommen hätte, wäre es nicht ein Dirndl geworden. Und jetzt ist Full House auf 6, nicht mit 5 Karten, sondern mit 6 Karten.
Wann werden Sie zu 6 sein?
Wir sind gerade in der Anbahnungsphase, nennt man das. Das heißt, wo man sich Woche für Woche oder Tag für Tag mehr trifft. Wir fahren ja jetzt nach dem Termin mit dir 3 Stunden zu ihm. 2 Wochen noch, 3 Wochen noch, okay. Schulschluss.
Haben für euch alle 6 Kinder die gleiche Wertigkeit? Sprich, schafft ihr das, die Pflegekinder gleich zu behandeln und gleich zu lieben wie eure eigenen?
Die großen 2 sind Flücke. Die Renate, das habe ich noch nicht erwähnt, hat ja angefangen zum Studieren Erziehungs- und Bildungswissenschaft. Das macht sie jetzt, ich glaube, sie ist jetzt Bachelor und Coach fertig, geht jetzt gleich in die ganzen Masterarbeiten und wie ich vorher schon gesagt habe, sie ist in dem Thema aufgegangen und ist auch dort, ich glaube, die investiert jeden Tag Zeit in das ganze Thema, wo sie studiert und sie fortbildet und liest. Das ist unglaublich. Ich glaube, das eigene Kind ist immer das eigene Kind. Aber ich habe mich noch nie irgendwie erwischt, dass ich, glaube ich, mit irgendwem anders umgehe. Ich glaube, bei uns daheim ist allgemein dadurch, wenn du zu dritt bist von Kindern her, muss das daheim so irgendwie strukturiert sein. Ich bin einer, der komplett, also ich lebe quasi in Excel-Dateien und Timetables, mein ganzes Leben ist so. Und es ist auch so, wenn ich in der Früh aufstehe, also am Vortag decke ich den Tisch, die Außenboxen liegen bereit und um 6.30 Uhr geht er weg und ab 6.40 Uhr beginnt ein Wettrennen bis 7.15 Uhr, wo einfach jeder Handgriff, da sitzt alles.
Das heißt, ihr seid beide vollkommen im Einsatz?
Je nachdem, wenn wir gespielt haben, halt einer und sonst, wenn es gut geht, beide, aber ab und zu ist einfach so, die Renate ist eine, die in der Nacht sehr, sehr, sehr lang noch rein studiert. Ich bin meistens schon so um 9:30 mit irgendeinem Podcast im Bett. Also wir gehen selten zusammen schlafen, dafür darf sie vielleicht dann in der Früh manchmal länger schlafen. Und da habe ich dann schon, also da um 6.40 Uhr gehen alle Zimmertüren auf, dann geht es back, 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 das Level für die Kids over, das over und dann ziehen die sich selber an. Die kommen her, kriegen das Frühstück, kriegen die Jausen. Gehen sie die Zähne putzen, die Haare werden gerichtet und um 7.15 Uhr, 7.20 Uhr, obwohl wir es noch 150 Meter in die Schule haben, fahren wir mit dem Auto. Fahren wir mit dem Stromauto, das heißt, das ist nicht so schlimm. Es geht sich sonst nicht aus. Aber ich gönne mir eines sehr, sehr oft, das nennt man Mittagsschläfchen und das genieße ich ohne Ende. Und am Nachmittag ist die Renate einfach eine, die mit den Kids lernt und das Ganze schupft. Also wirklich kann ich jeden Tag nur Chapeau sagen, was sie liefert.
Allein dürfte das aber nicht zu stemmen sein, wenn man so viele Abendauftritte hat. Wer unterstützt euch da dabei?
Die Renate hat die Emilia damals gekriegt im März und ich glaube 4 Wochen später hat sie gesungen. Wir haben ja ein eigenes Kind und wir lassen das eigene Kind ja nicht alleine daheim. Das heißt, von der Geburt von der Emilia an war immer wer da, es war die Oma da, es waren die Verwandten da. Dann haben wir Nennis gehabt und jetzt mittlerweile haben sie von diesen ganzen Nennis, die wir gehabt haben, 2 herauskristallisiert. Eine davon hat sogar 2 Jahre bei uns gewohnt, die ist 4 Wochen nach den Pflegekindern kommen. Die ist dann 2 Jahre in einer großen Prägungsphase von den beiden eigentlich da gewesen. Das heißt, die gehört zu uns dazu und wohnt mittlerweile nur 500 Meter von uns entfernt. Und die zweite ist eine Studienkollegin von der Renate. Die Kids kriegen von mir inhaliert Tag und Nacht und von der Renate auch, bitte, danke, grüß Gott und auf Wiedersehen. Und wenn du dann mittlerweile durch den Ort gehst, und so wie gestern mal beim Buschenjunk und heute in der Früh bei der Bäckerei, und du wirst dann angesprochen, die Kids gehen jetzt schon selber ab und zu Frühstück holen, wie brav sie bitte ein Danke sagen, dann denkst du, okay, wenn ich jetzt einen das mitgib und alles andere macht die Renate.
Die Frage, die auf der Hand liegt, 6 Kinder, ist jetzt Schluss?
4 in einem Haushalt, das Maximum. Okay. 4 Kinder.
Okay, gut, das heißt, mit dem Pflegekindern ist Schluss, mit der musikalischen Karriere noch lange nicht. Das wünschen wir uns alle, das wünschen wir und ich euch, dir, deiner Frau, der Renate, der ganzen Band Egon 7. Kurk, herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst, dass ich zu dir kommen durfte, dass ich das köstliche Frühstück
das
genießen
müssen,
darf.
Das müssen wir jetzt essen.
Jetzt essen wir ein bisschen weiter, weil so richtig viel zum Essen sind wir nicht gekommen. Das ist aber auch nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Kurk, alles Gute, herzlichen Dank.
Danke, danke, danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder einmal für Ihr Interesse und die Aufmerksamkeit. Das Stimmrecht betreffend, bleiben Sie uns weiterhin gewogen. Wenn Sie es mögen, dann liken Sie es oder abonnieren Sie es. Vor allem aber seien Sie auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei.